Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wenn wir Menschen Medizin brauchen, dann gehen wir in die Apotheke. Da gibt's alle möglichen Wirkstoffe, schon perfekt zubereitet als Salbe oder als Tablette. Tiere gehen zwar nicht in die Apotheke, aber auch sie nutzen bestimmte Heilstoffe, die sie in der Natur finden. Und Schimpansen, die kennen sogar alle möglichen Heilpflanzen und nutzen einfach den Wald als Apotheke. Mehr dazu gleich hier in Forschung aktuell. Heute mit mir, ich bin Michael Bötteker. Hallo. Zuerst geht's jetzt aber erstmal nach Jülich. Da wird daran gearbeitet, Flugreisen in Zukunft umweltfreundlicher zu machen. Flugzeuge verbrennen bisher ja noch sehr viel Treibstoff und dadurch erzeugen sie sehr viel CO2. Das wird wohl auch so bleiben, aber wenn der Treibstoff sauber hergestellt würde statt aus Erdöl, dann ist die Klimabilanz sehr viel besser. Eine neue Testanlage in Jülich soll genau das machen, mit Hilfe von Sonnenenergie. Alexander Nette war für uns bei der Einweihung mit dabei.
Also, hi, fertig, schneiden.
Hoppala.
Hoppala. So.
Es ist ein symbolischer Akt nach mehr als 10 Jahren Arbeit. Das Durchschneiden des roten Eröffnungsbandes. Das Start-up Synhelion bewirbt die Anlage in Jülich als weltweit erste, in der Solartreibstoff für Testzwecke hergestellt wird.
Dann ein riesiger Meilenstein für uns. Wir haben so hart jetzt über viele Jahre gearbeitet, dass wir diesen Meilenstein erreichen konnten. Und die erste Anlage in industrieller Größe, jetzt riesiges Gefühl, super gut.
Philipp Furler ist einer der Gründer von Synhelion. Hinter ihm die Anlage. Es ist ein Feld mit über 200 mehrere Quadratmeter großen Spiegeln. Denn für den Solartreibstoff wird Sonnenenergie genutzt. Die Spiegel sind im Halbkreis um einen Turm angeordnet. Alle sind genauso positioniert, dass sie die Sonnenstrahlung auf einen kleinen Punkt an dem Turm reflektieren. Den Receiver. Verschiedene Mitarbeiter führen um die Anlage.
Dort erzeugen wir Prozesswärme, mit der wir dann diese Chemieanlage betreiben. Wir benutzen als Ausgangsstoffe für den chemischen Teil Kohlenstoff aus regenerativen Quellen und Wasser und entsprechend das Sonnenlicht als antreibende Energiequelle, um daraus dann schlussendlich Treibstoffe zu erzeugen.
Damit soll der Treibstoff CO2-neutral sein. In dem Turm, mit seinen 200 Metern übrigens der höchste von Jülich, finden dann chemische Prozesse statt. Hier entsteht erst einmal Rohöl. In einem engen Raum mit verschiedenen Rohren befindet sich ein großer silberner Block, ein Speicher.
Die Wärme, die wir produziert haben im Receiver, geht tatsächlich nur zu einem Drittel in den chemischen Prozess. 2 Drittel gehen in den thermischen Speicher.
Der Speicher ist wichtig, damit die Anlage rund um die Uhr laufen kann. Noch im Juni soll es damit losgehen. Anschließend muss das Rohöl in Raffinerien weiterverarbeitet werden. Das Endprodukt, Treibstoff, vor allem für Flugzeuge, sagt Firmenchef Philipp Furler.
Luftfahrt ist der Hauptfokus, genau weil die Luftfahrt keine Alternativen hat. Die Elektrifizierung funktioniert nicht für Langstreckenflugzeuge. Auch Wasserstoff funktioniert nicht, hat zu wenig Energie gespeichert pro Volumen, um ein Flugzeug hier von Deutschland in die USA zu fliegen. Und das kreiert uns einfach ganz klare Marktperspektiven.
Treibstoffe für die Luftfahrt, die nicht aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden, heißen Sustainable Aviation Fuels. Dies erprobt im Moment zum Beispiel die Schweizer Fluggesellschaft Swiss. Heike Billenbach aus dem Vorstand der Airline.
Es klappt in jedem Fall, es gibt keine Probleme dabei und das ist genau der Vorteil, dass wir eben, wie gesagt, diese Infrastruktur nutzen können und dass es da keine weiteren Vorkehrungen geben muss, wenn man Sustainable Aviation Fuels mit herkömmlichem fossilen Brennstoff mischt.
Bei allem Optimismus, der beim Eröffnungstermin versprüht wird, Synhelion-Gründer Philipp Furler sieht vor allem ein Problem.
Ohne dass man bereit ist, einen Mehrpreis für die Nachhaltigkeit zu zahlen, werden diese Treibstoffe nicht konkurrenzfähig sein. Alles andere wäre gelogen. Diese Treibstoffe werden teurer sein, aber nicht so teuer, dass man sie nicht in diese Verkehrssektoren integrieren könnte.
Als nächstes geht es für Synhelion dann nach Madrid, um das Verfahren in größerem Stil umzusetzen. Denn bei der Anlage in Jülich sollen es gerade einmal mehrere tausend Liter pro Jahr sein. Zum Vergleich, ein Airbus A380 hat ein Tankvolumen von 320.000 Litern.
Treibstoff aus Sonnenenergie. Alexander Nette hat darüber berichtet. Solarstrom vom eigenen Dach, das gibt's schon lange. Batteriespeicher ebenfalls. Immer öfter kommen dann auch noch Elektroautos plus Ladestationen dazu oder auch Wärmepumpen. Es wird also immer anspruchsvoller und die Steuerung der ganzen Stromanlage zu Hause, die wird immer komplexer. Was neu ist, seit diesem Jahr gibt es Vorgaben, durch die auch der Netzbetreiber Zugriff hat. Und was bald noch kommt, das sind dynamische Stromtarife. Ab nächstem Jahr müssen Stromlieferanten solche Tarife anbieten. Damit Verbraucher das zu ihrem Vorteil nutzen können, haben Firmen im Solarmarkt jetzt ihre Energiemanagementsysteme weiterentwickelt. Auf der Messe The Smarter E sind die neuen Systeme vorgestellt worden. Ines Rutschmann war für uns dabei.
Ein Energiemanagementsystem ist eine kleine, unscheinbare Box, ungefähr so groß wie eine CD-Hülle. Meist wird sie an der Wand oder im Zählerschrank aufgehängt. Der Energiemanager verteilt den Strom von Photovoltaikanlagen auf dem Dach so im Haus, dass möglichst viel Sonnenenergie genutzt wird, zum Beispiel in Wärmepumpen oder für das Elektroauto. Das senkt die Stromkosten. Aber es kann noch mehr gespart werden, wenn das System auch auf die schwankenden Preise an der Strombörse reagiert. Dazu braucht der Kunde noch einen dynamischen Stromtarif.
Das heißt, der Kunde bekommt dann wirklich für jede Stunde einen anderen Preis angeboten und der ist halt umso niedriger, je mehr Erneuerbare im Netz sind. Und dann kann er eben auch selber gucken, wann möchte ich mein Elektromobil beladen, möchte ich den Speicher darauf einsetzen, ja oder nein. Und wir managen das dann für den, um das nochmal zu optimieren.
Sagt Felix Demski vom Speicherhersteller Sonnen aus dem Allgäu. Die Firma bindet dynamische Stromtarife nunmehr in ihre Steuerung ein, so wie viele andere auf der Messe des Smarter E in München. Bisher ist die Zahl dynamischer Tarife noch überschaubar, aber ab 2025 müssen alle Energielieferanten solche Tarife anbieten. Der Ökostromversorger Lichtblick hat bereits einen für Betreiber von Photovoltaikanlagen. Der zu einer Anlage installierte Energiemanager wird künftig auch variable Netzentgelte berücksichtigen. Diese werden 2025 eingeführt. Der Transport von Strom über das Netz wird dann zu bestimmten Zeiten weniger kosten, sagt Bettina Hinken von der Lichtblick-Tochter Ison.
Und diese Information, die schmeißen wir sozusagen als Zutat in diese Optimierung rein, in der wir sagen, Ziel ist es immer, deine Anlagen so einzusetzen, dass du natürlich sie benutzen kannst, aber auch kostengünstig, zu den kostengünstigsten Zeiten. Und der Börsenstrompreis ist vielleicht nicht gerade am günstigsten, aber die Zeit gibt es gerade vor. Und die Netzentgelte sind in der Zeit sehr, sehr gering. Deswegen macht es vielleicht trotzdem Sinn, da die Batterie zu beladen aus dem Netz.
Variable Netzentgelte können Verbraucher beanspruchen, wenn sie eine Wärmepumpe, einen Batteriespeicher, eine Wallbox oder eine Klimaanlage mit mehr als 4,2 Kilowatt Leistung betreiben. Neu installierte Geräte müssen zudem für den Netzbetreiber steuerbar sein. Droht eine Überlastung des Stromnetzes, darf er ihre Leistung auf 4,2 Kilowatt dimmen. Ein Auto kann dann trotzdem noch laden und eine Wärmepumpe heizen, aber es dauert länger, bis Batterie und Pufferspeicher voll sind. Im Gegenzug gibt es dafür einen fixen Rabatt auf die Entgelte. Bei mehreren steuerbaren Geräten im Haus kann der Netzbetreiber jedes einzeln regeln. Der Ansatz der Firma Sonnen ist, dass er nur ein Signal an den Energiemanager im Haus sendet, erklärt Felix Demski.
Er sagt dann, bitte maximal so und so viel kW aus dem Netz beziehen. Wie ihr das hinkriegt, das ist euer Problem. Und dann fängt das Energiemanagement an, die verschiedenen Lasten zu jonglieren. Also das kann dann sehen, zum Beispiel, das Elektromobil ist gerade voll. Super, dann übertrage ich das Budget des Elektromobils rüber auf die Wärmepumpe. Da muss ich die gar nicht erst runterregeln.
Auch in größeren Wohnhäusern und Gewerbegebäuden können Energiemanager Stromflüsse steuern, um zum Beispiel mehrere E-Autos möglichst günstig zu laden. Die Firma Lade aus Mainz hat ein System entwickelt, das die Strompreise und die eigene Stromerzeugung bis zu 5 Tage im Voraus prognostiziert und mit dem Strombedarf abgleicht. Geschäftsführer Dennis Schulmeier erklärt.
Unser System schafft es dank KI wirklich die Häppchen an Energie, die jeder individuell benötigt, jeder Verbraucher, und auch die Energie, die verfügbar ist, optimal immer wieder neu aufeinander abzupassen, so dass wir das Maximum an Effizienz sowohl für den Netzbetreiber als auch für den Nutzer oder Betreiber von Ladeinfrastruktur beispielsweise eben rausholen.
Wie viel Nutzer mit einer kostenoptimierten Steuerung im Jahr sparen können, ist schwer zu beziffern. Dies hängt vom Stromverbrauch, den Marktpreisen und Rabatten sowie den laufenden Kosten für die Steuerung selbst ab.
Stromkosten senken mit neuen Systemen. Ein Beitrag von Ines Rutschmann. Vor kurzem haben Forschende etwas Erstaunliches beobachtet, und zwar bei einem Orang-Utan. Der hatte eine Verletzung im Gesicht, eine Wunde unter dem rechten Auge ziemlich tief, wahrscheinlich auch ziemlich schmerzhaft. Und dieser Orang-Utan hat dann Blätter von einer Liane abgerissen. Dann hat er diese Blätter zerkaut und den Pflanzensaft, den hat er dann minutenlang auf seine Wunde im Gesicht aufgetragen. Ziemlich klug, denn diese Liane, die er benutzt hat, das ist eine Heilpflanze. Über diese Geschichte haben wir vor ein paar Wochen berichtet. Und jetzt gibt es Neues aus der Urwaldapotheke. Im Fachmagazin Plus One wird über Schimpansen berichtet, die Heilpflanzen nutzen. Darüber habe ich vor der Sendung mit einem der Forscher gesprochen, Ethnopharmakologe Fabian Schulz von der Hochschule Neubrandenburg. Ihn habe ich gefragt, was sind das für Heilpflanzen, die die Schimpansen da nutzen?
Ja, es sind 17 verschiedene Pflanzenproben, die wir genommen haben in unserer Studie. Das sind alles Pflanzen, die wir in Zusammenhang mit Beobachtungen eingesammelt haben, nämlich Beobachtungen der Schimpansen in ihrem natürlichen Lebensraum. Das sind 50 Quadratkilometer, die wir generell abgelaufen sind dort mit über 150 Individuen. Und bei 51 Schimpansen konnten wir sogenannte ungewöhnliche, wir heißen das auf Englisch, heißen unusual feeding events, also Ereignisse, wo ungewöhnliche Pflanzen gegessen wurden, die normalerweise nicht Bestandteil der Ernährung der Schimpansen sind.
Das heißt, Sie haben die Schimpansen beobachtet, festgestellt, sie essen Pflanzen, die sie sonst nicht essen, und haben dann diese Pflanzen eingesammelt und untersucht?
Ja, genau. Also die ganze Studie, die kann man in sozusagen zwei Teile beschreiben. Einerseits ist das die Datenauswertung, die wir kombiniert haben. Also einerseits haben wir zwei wildlebende Schimpansengemeinschaften, die im Budongo-Regenwald in Uganda leben, über einen längeren Zeitpunkt beobachtet. Der zweite Teil der Studie war dann die Extraktherstellung aus den Proben und die pharmakologische Untersuchung im Labor.
Und diese Untersuchung hat dann ergeben, das sind tatsächlich Heilpflanzen, die einen bestimmten medizinischen Nutzen haben können?
Genau, wir haben 53 Extrakte hergestellt und diese in vitro, also im Reagenzglas, auf eine pharmakologische Wirkung untersucht. Das war einerseits entzündungshemmende Effekte, andererseits antibiotische Eigenschaften gegen eine Reihe von klinischen Isolaten von multiresistenten Bakterienstämmen, also wirklich die Bakterienstämme, die bei uns in Krankenhäusern vorkommen, wo sehr viele unserer konventionellen Antibiotika nicht mehr wirksam sind. Da haben wir untersucht und das stärkste antibakterielle Extrakt war das Totholz, von dem Totholz als Donia Bonai, gegenüber verschiedener multiresistenter Bakterienstämme, die als Pathogene bei uns gelten.
Also totes Holz, auch etwas, was die Schimpansen sonst nicht zu sich nehmen würden. Aber warum machen sie es dann? Die Schimpansen können ja eigentlich erstmal nicht wissen, was für eine pharmakologische Wirkung so ein Pflanzenstoff hat. Woher wissen die Schimpansen das? Einfach durch Ausprobieren?
Das ist eine gute Frage. Es ist noch nicht bekannt, ob das Ganze über eine, sag ich mal, eine genetische Prädisposition und Instinkt läuft. Da streiten sich die Experten. Oder ob es auch weitergegeben wird von den Müttern oder von den älteren, mehr erfahrenen Individuen in der Gruppe. Und meine Co-Autorin Elodie Freeman und auch die Primatologin Dr. Jane Goodall, mit der ich darüber gesprochen habe, sind der Meinung, und ich bin der gleichen Meinung, dass das Ganze weitergegeben wird von den älteren Individuen an die Jungen und das quasi erlernt ist aus der Kindheit an. Natürlich spielt Instinkt auch eine Rolle, das ist ja bei uns Menschen auch so, zum Beispiel sehr bitter schmeckende Substanzen, die bestimmt riechen, sind dann halt auch oftmals als Gift eingeschätzt oder als Medizin in dem Sinne. Das spielt sicherlich auch eine Rolle, aber es ist meiner Meinung nach kein angeborenes Wissen, was wir hier beschreiben.
Diese neuen Erkenntnisse, könnten die auch uns Menschen weiterhelfen? Also könnte sich das lohnen, diese Pflanzen mal genauer zu untersuchen, die Schimpansen nutzen, und dann vielleicht auch Medikamente für den Menschen daraus zu entwickeln?
Angesichts der Tatsache, dass sowohl antibiotikaresistente Bakterienstämme als auch chronische Entzündungskrankheiten schon heute eine große Bedrohung für die globale Gesundheit darstellen, haben wir hier festgestellt, dass die im Budongo-Regenwald wachsenden Heilpflanzen die Wirkstofffindung und die Entwicklung neuer, wertvoller Medikamente unterstützen könnte. Also es ist durchaus vorstellbar, dass mithilfe moderner Technologien in der Medikamentenforschung zukünftig aufbauend auf unseren Untersuchungen neuartige Wirkstoffleitstrukturen identifiziert werden können. Somit stellt sich dann auch die Frage, was wäre, wenn wir von den Schimpansen lernen könnten? Und das kann ich mit Ja beantworten, ganz klar. Es können eventuell eines Tages Menschenleben gerettet werden, indem wir dem Beispiel unserer engsten tierischen Verwandten folgen. Es ist nicht wahrscheinlich, aber es ist auch nicht unmöglich. Das heißt, das gilt es dann in weiteren Studien zu untersuchen. Wir haben auf jeden Fall den Wert dieser Waldapotheken dokumentiert und das gilt es dann natürlich auch für künftige Generationen zu erhalten.
Sagt der Ethnopharmakologe Fabian Schulz. Wir haben über Schimpansen gesprochen, die Heilpflanzen nutzen. Beim Stichwort C14, da denken viele wahrscheinlich erstmal an die C14-Methode. Damit kann man bestimmen, wie alt archäologische Funde sind. Aber das Kohlenstoffisotop C14, das kann sogar noch mehr. Es ist vor Jahrzehnten auch durch Atombombentests entstanden, die oberirdisch gemacht worden sind. Und das öffnet der Forschung heute ganz neue Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, den Kohlenstoffkreislauf auf unserer Erde besser zu verstehen. Mehr dazu steht in der neuen Ausgabe von Science. Dagmar Röhrlich berichtet.
So verheerend die Kernwaffentests in der Mitte des 20. Jahrhunderts auch waren, für die Wissenschaft haben sie auch eine nützliche Seite. Denn sie haben große Mengen an Neutronen freigesetzt und die haben mit dem Stickstoff in der Atmosphäre reagiert und ihn in C14 umgewandelt. Diesen Bombenpeak macht sich jetzt die Klimaphysikerin Heather Graven vom Imperial College London zunutze.
So in this work we studied how quickly plants.
Wir haben untersucht, wie schnell Pflanzen Kohlenstoff aufnehmen und abgeben. Dafür haben wir den Radiokohlenstoff genutzt, der bei Atombombentests in den 1960er Jahren entstanden war. So haben wir herausgefunden, dass Pflanzen Kohlenstoff schneller aufnehmen, als wir dachten. Weil sich das C14 aus den Kernwaffentests global in der Atmosphäre verteilt hat, ist es ideal, um herauszufinden, wie schnell Kohlenstoff weltweit in Pflanzen und Böden eingelagert wird. Wir konzentrierten uns auf den Zeitraum von 1963 bis 1967, als es keine großen Tests und damit keinen zusätzlichen Radiokohlenstoff mehr gab, sodass die Menge konstant war. Es gibt eine Reihe von Messungen des C14-Gehalts in der Atmosphäre damals, weil man sich für die Auswirkungen des Bomben-Fallouts interessiert hat. Wir kennen den Anteil in der Luft also sehr genau. Durch Messungen aus den 1970er Jahren wissen wir auch, wie viel aus der Atmosphäre in den Ozean gelangt ist. Und mit diesen Randbedingungen konnten wir berechnen, was die Landpflanzen aufgenommen haben. Und so hat Heather Graven herausgefunden, dass die Pflanzen schneller CO2 aufnehmen als gedacht. Zusammen mit den Daten dazu, welche Mengen an Radiokohlenstoff wann in der Luft waren, ergibt sich dazu allerdings noch eine zweite Konsequenz. Derzeit nehmen die Pflanzen jedes Jahr rund ein Drittel der CO2-Emissionen durch den Menschen auf. Wir wollten deshalb wissen, wie lange es gespeichert wird. Und unsere Ergebnisse bedeuten auch, dass Pflanzen den Kohlenstoff nur für kürzere Zeit speichern, bevor sie absterben oder beispielsweise ihre Blätter verlieren. Das heißt, die Aufnahme läuft schneller, aber auch die Abgabe durch Atmung, Verrottung und andere Prozesse. Das hat Konsequenzen für die Maßnahmen gegen den Klimawandel. Einige Regierungen und Unternehmen wollen im Kampf gegen den Klimawandel die CO2-Aufnahme durch Wälder und Pflanzen steigern. Doch unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Möglichkeit eher begrenzt ist, wegen der kürzeren Speicherzeit. Wir müssen uns also wirklich darauf konzentrieren, die Emissionen fossiler Brennstoffe zu reduzieren. Außerdem müssten die Theorien dazu, wie Pflanzen wachsen und mit ihren Ökosystemen interagieren, verbessert und die globalen Klimamodelle entsprechend angepasst werden. Nur so könne man besser verstehen, wie die Biosphäre den Klimawandel dämpft.
Kohlenstoff wird nicht lange in Biomasse gespeichert, ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Wissenschaftsmeldungen, heute von und mit Michael Stang.
Die Zeit, die Frauen in Haushalten ohne Trinkwasseranschluss mit Wasserholen verbringen, könnte infolge des Klimawandels bis zum Jahr 2050 um bis zu 30% steigen. Denn der Zugang zu Süßwasser wird erschwert. Außerdem kann der Weg zu Wasserquellen aufgrund von Hitzestress unangenehmer werden und länger dauern. Das berichtet ein Team des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung im Fachblatt Nature Climate Change. Aufgrund höherer Temperaturen könnte sich in Regionen Südamerikas und Südostasiens der Zeitaufwand für das Wasserholen sogar verdoppeln. Das Team hatte die großen Wohlstandsverluste ermittelt, die sich daraus ergeben könnten. Demnach sind Frauen besonders betroffen von den sich ändernden Klimabedingungen.
Ein Hurrikan sorgt für freundlichere Makaken.
Die Karibikinsel Cayo Santiago wird auch als Monkey Island bezeichnet, weil auf ihr viele Rhesusaffen leben. Ein internationales Forschungsteam notiert im Fachblatt Science, dass die Affen dort überwiegend aggressiv waren, bis 2017 der Hurrikan Maria über die Insel zog. Der Wirbelsturm zerstörte mehr als die Hälfte der Bäume. Da die Affen bei großer Hitze Zuflucht in den schattenspendenden Bäumen suchen, mussten sich die Tiere plötzlich die wenigen Plätze teilen. Demnach hatten jene Affen einen Überlebensvorteil, die gut teilen konnten und die nicht in der Hitze mit anderen um die guten Schattenplätze kämpften. Dies führte dazu, dass allmählich die Zahl besonders aggressiver Rhesusaffen abnahm. Unklar ist, ob die Aggressivität wieder zunimmt, wenn die Bäume auf der Insel nachgewachsen sind und es wieder mehr Schatten gibt.
Brasilien erlebt die bislang schwerste Dengue-Epidemie.
Seit Jahresbeginn wurden in dem südamerikanischen Land mehr als 6 Millionen bestätigte und wahrscheinliche Infektionen mit dem Dengue-Virus registriert. 4019 Todesfälle wurden aufgrund einer Dengue-Infektion bestätigt, teilte das Nationale Gesundheitsministerium mit. Die Daten zeigen, dass die Krankheit im März mit mehr als 1,7 Millionen Fällen ihren Höhepunkt erreichte und seitdem abnimmt. Im April blieb die Zahl noch mit fast 1,6 Millionen Fällen hoch, ab Mai verlangsamte sich die Übertragung auf rund 990.000 Fälle. Auslöser für den Anstieg der Tropenkrankheit waren die heftigen Regenfälle und hohen Temperaturen der vergangenen Monate. Unter diesen Bedingungen können sich Gelbfiebermücken gut ausbreiten, die die Dengue-Viren übertragen.
Hybridhefen ermöglichen neue Biersorten.
Ein Forschungsteam aus Chile hat eine wilde Hefeart aus Patagonien mit herkömmlicher Brauhefe gekreuzt. Die neue Hefe könnte Aromen von Lagerbier komplexer machen, heißt es im Fachblatt PLOS Genetics. Die neue Sorte verfügt über einzigartige genetische Eigenschaften und kann mehr Alkohol produzieren als klassische Bierhefe. Bier, das mit der neuen Hefe gebraut wurde, enthält eine süßliche Note. Der Geschmack erinnert zudem an Nelken.
Vor 78 Millionen Jahren lebte ein gehörnter Riese.
Ein internationales Paläontologie-Team hat bei Ausgrabungen an der US-kanadischen Grenze Fossilien einer bislang unbekannten Dinosaurierart entdeckt. Im Fachblatt PeerJ beschreiben die Forschenden die neue Spezies als Lociceratops rangiformis. Mit 6,70 Meter Länge waren diese Tiere damals die größten bislang bekannten Ceratopsia, eine artenreiche Gruppe pflanzenfressender Vogelbeckensaurier.
Ein Roboter entdeckt eine alte Schiffsladung.
Ein Tauchroboter eines Erdgasunternehmens hat auf dem Meeresgrund vor der Küste Israels in 1,8 Kilometern Tiefe hunderte intakte Amphoren entdeckt. Die gut 3300 Jahre alten Vorratsgefäße befanden sich an Bord eines Schiffs, wie die israelische Altertumsbehörde mitteilte. Zwei der Krüge wurden bereits geborgen. Sie stammen aus dem späten Bronzezeitalter und gehörten den Kaanitern. In den Krügen wurden unter anderem Öl, Wein und Obst aufbewahrt.
Sternzeit, 21. Juni. Betelgeuse, die Supernova am Tageshimmel. Wenn die Sonne jetzt hoch am Himmel steht, befindet sich Betelgeuse, die linke Schulter Orions, etwa eine Handspanne unter ihr. Am blauen Himmel ist der Stern natürlich nicht zu sehen, es sei denn, er ist gerade als Supernova explodiert. Betelgeuse ist ein roter Überriese. Dieser Stern hat gut 10-mal mehr Masse als unsere Sonne und strahlt etwa 500.000-mal intensiver. Solche Sterne leben nur einige Millionen Jahre und nicht Milliarden wie die Sonne. Orion ist mit seiner orange-rötlichen Schulter eine Zierde der Winternächte. Dieser Stern ist bald Geschichte. Er befindet sich schon im Todeskampf. Betelgeuse hat sich auf tausendfache Größe der Sonne aufgebläht und pulsiert im Laufe einiger Jahre. Kürzlich hat er eine große Materiewolke ausgestoßen, die seine Helligkeit für einige Monate abschwächte. Fachleute aus Japan und der Schweiz haben den Zustand des Sterns modelliert. Ihrer Meinung nach fusioniert Betelgeuse in seinem Innern derzeit noch letzte Reste von Kohlenstoff. Das ist wohl spätestens in 300 Jahren vorbei. Nur einige Jahrzehnte später wird es den Stern in einer Supernova-Explosion zerreißen. Betelgeuse leuchtet für uns dann fast vollmondhell. Da der Stern rund 700 Lichtjahre entfernt ist, sehen wir ihn so, wie er vor 700 Jahren aussah. Womöglich hat die Supernova schon stattgefunden. Der Blitz kann uns jederzeit erreichen. Daher lohnt bei Tag wie bei Nacht immer der Kontrollblick an den Himmel. Vielleicht strahlt Betelgeuse schon heute als Supernova.
Noch mehr Neuigkeiten und Hintergründe aus der Wissenschaft, die gibt's auch in unserer Deutschlandfunk-App. Zum Beispiel unseren Podcast KI Verstehen. In der neuen Folge geht es darum, wie künstliche Intelligenz in der Medizin helfen könnte, etwa dabei Krebs schon möglichst früh zu erkennen. Und das war Forschung aktuell für heute. Ich bin Michael Bödecker. Einen schönen Tag noch.